Wer redet, ist nicht tot.
Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Wissenschaft, worin wir plaudern über Neuigkeiten aus der Wissenschaft. Das ist die erste Folge 2021 und wie immer ist Florian Freistetter mit dabei. Hallo.
Hallo.
Ich bitte vorab um Entschuldigung, falls ich heute, also ich bin heute schlechter vorbereitet, ich bin heute auch ziemlich unkonzentriert, es geht mir nämlich nicht allzu gut, was ich darauf zurückführe, dass ich kürzlich erst von Covid-19 genesen bin und immer noch wirklich Schlafstörungen habe, ich habe ein bisschen Konzentrationsstörungen, das wird ja alles dieser Krankheit zugeschrieben und anscheinend ja hängt da noch so ein bisschen was nach bei mir, es ist gerade mal jetzt, wo wir aufnehmen, ich weiß es jetzt gar nicht, 2 Wochen her, dass ich wieder so symptomfrei geworden bin, dass ich meine Wohnung verlassen durfte. So, ja, wollte ich nur vorausschicken.
Ja, ich habe auch keine komplizierten Themen. Also ich habe diesmal tatsächlich nichts irgendwie mit komplizierter Kosmologie oder irgendwelchen Quantenkrempel und sowas. Also ich habe ein Ding, wo ich mich sehr, sehr, sehr aufregen muss. Da musst du mir einfach nur zuhören, wie ich mich aufrege. Und ansonsten... Ansonsten viele liebe, nette, kleine und große Tiere, Pflanzen und andere Lebewesen.
Oh, habe ich auch. Pflanzen habe ich auch. Was habe ich denn noch? Pflanzen, hast du die hässlichste Orchidee der Welt?
Von der habe ich gehört, ich habe sie auch gesehen und sie ist hässlich, ist aber sie ist tatsächlich nicht in meiner Liste mit dabei.
Sie sieht wirklich so schlimm aus, ich weiß überhaupt nicht, das sieht halt aus, als hättest du irgendwie, weiß ich, als hättest du deinen Penis in einer Tür eingequetscht gekriegt oder irgendwie sowas, ne?
Ich habe irgendwie jemand gehört, sie beschrieben gehört als irgendwie so der Mund von Gollum.
Ja, der ja ungefähr so aussieht, als hätte er sich seinen Penis in der Tür eingeklemmt. Kurz, die hässlichste Orchidee ist auf Madagaskar gefunden worden und hat den Namen Gastrodia agnicellus. Die 11 Millimeter langen Blüten dieser Orchidee sind klein, braun und eher hässlich. Zitat Botaniker. Die meisten Menschen halten Orchideen für auffällig, lebendig und schön, aber Gastrodia agnicellus ist ziemlich das Gegenteil.
Ja, also
die Überschrift auch so schön. Hässlichste Orchidee der Welt gefunden.
Ja, ich habe mich tatsächlich mit Orchideen eigentlich nie wirklich beschäftigt, obwohl da, wo ich früher gewohnt habe, in Jena im Leutratal, angeblich ganz viele von den Dingern gewachsen sind. Mhm. Aber kann ich jetzt nicht, kenne mich zu wenig aus, als dass ich die Dinger erkannt hätte, wenn ich sie gesehen hätte. Also vielleicht bin ich schon an den Dingern vorbeigegangen.
Orchideen sind die ja eigentlich die schönsten Blumen.
Jein, also ich kenne natürlich die Orchideen, die du irgendwie im Blumenladen kaufen kannst und zu Hause hinstellst, aber die gibt's ja Unmengen, Arten von den Dingern, die auch irgendwie dann sehr, sehr vielfältig ausschauen.
Das stimmt, ja.
Nee, also die schauen nicht alles so aus. Also ich habe jetzt zum Beispiel hier, kennst du das griechende Netzblatt?
Nein.
Das ist eine Orchidee. Und die schaut so ein bisschen aus, ja, also keine Ahnung, so ein bisschen wie so ein Schneeglöckchen, ähnlich ein bisschen, auch so klein. Also, es schaut nicht alles so aus wie das, was man aus dem Blumenladen kennt.
Kriechende Hetzblatt, ich muss
Netzblatt.
An die Bildzeitung denken.
Das habe ich deswegen ausgewählt, weil ich jetzt, weil das gleich dem, ich wollte mich ja nicht zuerst aufregen und dann erst mit den Tieren und Pflanzen kommen.
Okay, dann reg dich doch erstmal auf.
Ja, also du wirst vielleicht die Geschichte mitbekommen haben, über die ich mich aufrege.
Zweite Österreich. Erde. Nicht. Zweite Erde gefunden.
Nee, er hat keine Astronomiegeschichte. Also in Österreich haben alle, die aus Österreich hier zuhören, werden nur wissen, wovon ich spreche. In Deutschland vielleicht nicht, weil in Deutschland man dazu neigt, Österreich nachrichtenmäßig nicht ganz so wahrzunehmen. Verständlicherweise. Aber in dem Fall hätte ich gerne, dass das wahrgenommen wird und deswegen rege ich mich doch auf. Weißt du, warum in Österreich in den letzten Tagen sehr viel über Seepocken diskutiert wurde?
Was? Nein.
Es gab in Österreich bis vor kurzem eine Ministerin für Arbeit, Familie und Jugend in der Bundesregierung.
Die ist irgendwie mit einem Plagiat aufgefallen, oder?
Wenn es nur das wäre. Also irgendwie so ein bisschen plagiieren wie Gutenberg und so, dass da kann man sich auch drüber aufregen, aber das ist was von solchen Leuten erwartet man ja auch nichts anderes, ja? Aber in dem Fall, das ist noch eine Drehung mehr in der ganzen Geschichte. Mhm. Also Christina Aschbacher heißt die Frau, war Bundesministerin für Arbeit, Familie und Jugend in der aktuellen Regierung und hat wie man halt so Dinge macht, hat mal studiert 2006 an der Fachhochschule Wiener Neustadt und hat im August 2020, also noch vor nicht allzu langer Zeit, an der Uni Bratislava ein Doktoratstudium abgeschlossen. Das heißt, sie war halt...
Entschuldigung, ist das eine Titelmühle oder ist das wirklich eine Universität?
Nee, die Uni Bratislava gibt's. Also das okay. ist, die ist durchaus, also die ist jetzt...
Ich habe immer so, weißt du, wenn irgendjemand einen Doktortitel führt, ohne in Akademia unterwegs zu sein, auf irgendeine Art und Weise, also so Politiker, Manager und solche Leute, das finde ich schon äußerst... Ich kann das nicht ernst nehmen. Und wenn es dann auch noch von einer osteuropäischen Universität ist, ich weiß nicht warum, da sind bestimmt Vorurteile meinerseits mit drin, aber ich kann das dann noch weniger ernst nehmen.
Ja, also in dem Fall war auf jeden Fall, ich muss jetzt nicht in die österreichische Politik in aller Tiefe einsteigen, also das wäre auch zu deprimierend, also das macht keine gute Laune, aber die Christina Aschbacher gehört durchaus zu den Leuten, also unsere Regierung ist voll, zumindest auf der ÖVP-Seite, der konservativen Parteiseite, voll mit so Leuten, die alle eher so aussehen, als wären sie deswegen in der Regierung, weil sie gute Kumpels mit dem Kanzler sind und nicht so sehr... Aber jedenfalls, Aschbacher ist, es gibt in Österreich einen Medienwissenschaftler namens Stefan Weber. Das ist so ein bisschen das Pendant zu dem anonymen Betreiber von Froniplug in Deutschland. Mhm. Also Stefan Weber ist Medienwissenschaftler, also echter Wissenschaftler. Und eines seiner Forschungsthemen sind halt Plagiate und wissenschaftliches Fehlverhalten und alles. Und er sagt, dass ihm bei diversen Pressekonferenzen und allem immer aufgefallen ist, dass die Christina Aschbacher ein sehr seltsames Deutsch spricht. Also sie ist deutschsprachige Österreicherin, also sie ist halt wenig, ist kein Migrationshintergrund oder sonst irgendwas, also ihre erste Sprache ist Deutsch. Aber sie spricht halt sehr seltsam und irgendwie sehr, sehr, ja, komisch halt, also mit vielen seltsamen Wendungen, seltsamen Satzbau und so. Und irgendwie hat ihn das dazu motiviert, sich mal anzugucken, was denn die für akademische Arbeiten geschrieben hat.
Was heißt seltsame Wendung, seltsamer Satzbau?
Komme ich gleich dazu.
Okay.
Warte, also er hat sich dann eben ihre Fachhochschularbeit geholt, die war jetzt nicht öffentlich im Internet, aber öffentlich aus der jeweiligen entsprechenden Bibliothek entleihbar und hat sich dann durchgelesen. Und ich kann ja mal hier zitieren, also ich zitiere jetzt mal ich habe sie leider auch nicht im Volltext, diese Fachhochschularbeit, sondern ich kenne nur die Zitate, die gibt's halt nur auch der Uni und die ist gerade entleiht offensichtlich, ja, vom Wissenschaftler. Ja. Aber ich zitiere mal hier, also da ging es um Key Account Manager. Ja, also sie hat irgendwie, ich weiß gar nicht, was für einen Studiengang, irgend so ein Management-Zeugs und sie hat halt da über Key Account Manager die Aufgaben des Key Account Managers ihre Arbeit geschrieben.
Dann kann man wahrscheinlich aus der Wikipedia abschreiben, oder?
Ja, das
da kommst du auch gleich zu. Okay.
Also so ein Satz fängt an. Ich zitiere jetzt, ja. Mhm. Die Aufgaben des Key Account Managers sind sehr vielfältig und nicht einfach durchzuführen. In der Theorie sind die Anforderungen beschrieben, jedoch nur als theoretischen Input.
Was?
Noch ein Zitat.
Nee, ich habe das nicht verstanden.
Ja, das ist auch
so.
Das ist auch genau so, wie ich es gesagt habe, steht es dort. Und das ist noch eins von den verständlicheren Dingen. Ja, ich zitiere nochmal. Um den aktuellen Stand der Tätigkeiten und somit Anforderungen der Key Account Manager zu erheben, wird ein empirischer Teil mittels Experteninterviews erhoben. Ja, also um den aktuellen Stand zu erheben, wird erhoben. Ja, und dies wird durch Unterstreichen der Meinungen, Kategorisierungen und Bedeutungen festlegen durchgeführt.
Was?
Im Conclusio werden und empirische Ergebnisse zusammengefasst und die Hypothesen daraus bestätigt oder verworfen. Das sind wörtliche Zitate. Gut, ich rede einfach mal weiter. Ja,
ich bin entsetzt. Also
das ist jetzt nur mal hier, was es ist nur das hors d'oeuvre quasi, der ganze Geschichte. Jedenfalls, also das ist jetzt irgendwie ein Auszug aus ihrer Magisterarbeit. Und der Stefan Weber hat dann auch noch diverse, diese mittlerweile ja automatisierbar möglichen Plagiatsoftware durchlaufen lassen und festgestellt, dass diese Arbeit entweder halt wirklich plagiiert ist aus diversen Quellen oder halt die Zitate nicht so gesetzt sind, dann das erkennbar ist, was jetzt hier Zitat ist und was nicht. Also da ist irgendwie so ein 2 Seiten Text und irgendwo unten steht eine 56 und du weißt jetzt nicht, okay, 56 ist jetzt diese Quelle so und so, aber was ist aus der Quelle? Also schlecht zitiert, plagiiert oder wenn nicht, dann halt in einem Deutsch, so wie das, was ich jetzt gerade hier vorgelesen habe.
Was für ein Magister ist sie denn? Also was hat sie denn? Ist das Betriebswirtschaft
oder was ist das? Das ist schwer zu sagen. Das ist irgendwie so, ich muss mal kurz hier das aufmachen, dann kann ich es dir genau sagen. Sie hat tatsächlich studiert einen Studiengang wirtschaftsberatende Berufe, heißt das.
Das gibt's.
Aha. Offensichtlich an der Fachhochschule. Ja, es okay. ist halt irgendwie jetzt keine Universität, sondern Fachhochschule, okay. da kann man ja irgendwie, das ist ja ein bisschen wirtschaftsnah und sie hat anscheinend an der wirtschaftsberatenden Dings dann halt ihr diese Key Account Manager Zeug gemacht. So, das war nur der Anfang. Also da hat er mal irgendwie, das war am Freitag oder Samstag, ich glaube Freitag war das. Also Freitag der wie viel war der Freitag, in dem Fall, wie wir die Chronologie hinkriegen, am 8. Januar ist es in seinem Blog halt veröffentlicht worden, ja. dass halt unsere Ministerin da komische Sachen veröffentlicht als wissenschaftliche Arbeit.
Und genauso wie da diese Sätze, also diese völlig hirnlosen Sätze geschrieben waren, redet sie auch? Oder
wir haben jetzt tatsächlich nicht so verfolgt, was sie tut, aber ja. es haben mehrere Leute auch jetzt in den ganzen Kommentaren geschrieben, dass das anscheinend wirklich, ja, sie redet schon ein bisschen anders als so, weil das würde dann doch ein bisschen auffallen. ja. Aber es war halt schon so eine Eigenheit festzustellen, sagen Leute, die sie öfter gehört haben als ich. So, aber das war immer noch der Anfang, ja. Dann hat jemand in den Kommentaren zum Blog von Stefan Weber darauf hingewiesen, dass die Frau ja auch vor kurzem eine Doktorarbeit verfasst hat, eben an der Uni Bratislava. Und diese Doktorarbeit ist tatsächlich im Volltext online gewesen. Mhm. Ja? Und zwar ist das, da fängt schon mal an. Also erstmal war das eine deutschsprachige Doktorarbeit.
Aha.
An der slowakischen, ist das Slowakia? Ja, slowakischen Universität, und zwar an der Fakultät für Maschinenbau. Mhm. Aber und jedenfalls die habe ich jetzt, diese Dissertation, die habe ich dann auch runtergeladen, und die ist wirklich, also das ist
das müffelt doch, ich meine
Maschinenbau
an der Uni, also
das ist alles, das muss eigentlich gar nicht, es ist, ich lese jetzt hier vor, also wenn du eine dir unbekannte, wenn du jetzt, du bist Betreuer oder du bist ja. irgendwer, und jemand drückt dir eine 120-seitige Arbeit in die Hand und sagt, hier, guck mal, was machst du dann, wenn du nicht vom Fach bist, du liest mal den Titel, du guckst dir mal die Kurzzusammenfassung an.
Ich wundere mich schon darüber, aber das liegt vielleicht auch daran, dass ich keine Ahnung vom Universitätsgeschehen habe. Warum kann ich in Bratislava eine deutsche Dissertation einreichen?
Das wird ist eine der Fragen, die unter anderem gerade sich viele Leute stellen und okay. die hoffentlich bald beantwortet wird. Aber ich lese das mal kurz hier wieder aus der Doktorarbeit, kurz Zusammenfassung, also den Teil, den wirklich alle lesen, wenn ja. sie es überhaupt lesen, ja. vor. Ziel der Dissertationsarbeit ist die Analyse der Führungsstile in innovativen Industrieunternehmen. Aufgrund der teilweise bewährten Führungsstile entsprechen die bisherigen Ergebnisse teilweise für Führungsstile oder Innovation in Industrieunternehmen.
Das ist von einem Textautomat geschrieben worden.
Nächster Satz. Aufgrund der gewonnenen Erkenntnisse soll ein allgemein gültiges Lösungsmodell bestehende erstellt werden, das für innovative Führungskräfte in Industrieunternehmen anwendbar ist.
Nee. Das klingt, als hätte sie, als wäre da ein Fließtext in einen automatischen Übersetzer geworfen worden.
Wir kommen, wir müssen jetzt zu den Seepocken kommen, ja?
Okay.
Und das ist ja, also das, da hat sich tatsächlich Leute, also ich glaube Lars Fischer und so weiter, hat dann irgendwie gesagt, warum trendet Seepocken in Österreich? Muss ich das wissen, oder? Jedenfalls, also die Seepocken, ja, da hat tatsächlich, also haben natürlich sehr schnell viele Leute, auch Journalismus, sich das Ganze angeguckt, ja, und dann geschaut und tatsächlich dann eine Stelle gefunden, wo Aschbacher schreibt den Satz, Annahmen sind wie Seepocken an der Seite eines Bootes, sie verlangsamen uns, was sehr obskur klingt, ja.
Das ist ein schönes Bild, aber ja.
Ja, aber irgendwie ein sehr seltsames Bild, weil mir das Wort Seepocken ist jetzt irgendwie nicht, kein Sprachbild im Deutschen, also das hat man eigentlich nicht.
Es ist schwierig, also man würde wahrscheinlich eher sowas wie Muschelbesatz am Rumpf eines Bootes sagen, wenn man
irgendwie sowas,
so,
ja.
so als Motivationstrainer auf der Bühne steht und dumm Zeug.
Jedenfalls, ja. das war halt ein Satz auf Seite 55, wo halt sehr viel Zeug stand, und irgendwo weiter hinten war dann mal irgendwie ein Link angegeben. Und wenn du diesem Link gefolgt bist, was dann eine Journalistin gemacht hat, kommst du auf einen Artikel in der Zeitschrift Forbes, englischsprachig, von Robert Tucker, der auch irgendwas ist, aber ich weiß gerade nicht was. Und da steht drin, Assumptions are like barnacles on the side of a boat, they slow us down.
Mhm.
Ja, also das also
die gut, hat, ist der, ein der, Zitat, nicht gekennzeichnetes Zitat erstmal nur.
Ja, oder? Aber dann geht es auch weiter. Also es geht dann weiter. Also der Tucker schreibt in seinem Text auf Englisch, in my work with hundreds of teams und so weiter und so fort, habe ich dieses und jenes gemacht.
Mhm.
Ja, also Tucker schreibt da in seinem Text auf Englisch in Forbes, dass er mit hunderten Teams, in Wirtschaftsheinis irgendwas gearbeitet und erforscht hat.
Ja.
Und du kannst wirklich so, wenn du das bei Aschbacher liest, steht da, in dieser Dissertation wurde mit hunderten von Teams zusammengearbeitet und so weiter und so fort. Also da ist einfach der ganze Text irgendwie durch einen Google Translate geschickt worden und ohne zu kennzeichnen, was ist. Und dann noch, aber reingearbeitet, um zu sagen, nicht, das war nicht in meiner, in dieser Dissertation Arbeit, ja.
Geil.
Also es war schon sehr seltsam alles. Und also dann haben natürlich
einen automatischen Übersetzer geschickt.
Vermutlich.
Also das und ist dann nochmal die Sachen rauseditiert, wo es richtig auffallen könnte, dass es nicht von ihr ist.
Das Problem ist, also aber das Problem ist, dass das erzeugt schon wieder ein Bild, das nicht stimmt. Ja, weil da kommt nämlich, sie hat nämlich auch später wieder anderes, ja doch irgendwie, weil da ging es irgendwie um Führungsstile in dieser Dissertation. Ja. Sie hat dann irgendwie auch, glaube ich, Branson, wie heißt der mit Vornamen? Der Virgin-Chef,
ja.
Richard.
Mhm.
Richard Branson und Steve Jobs. Die haben auch, die hat sie als Beispiele angeführt. Und hat auch da Zitate von denen anscheinend genommen und irgendwie übersetzt. Und ich lese jetzt auch was vor hier, wieder hier in der Dissertation. Branson sieht das klassische Bild der Chef wie ein Anachronismus. Herrisch ist keine wünschenswerte Eigenschaft für eine Führungskraft, sagt er. Ein Chef erledigt Aufträge, während eine Führungskraft organisiert. Vielleicht daher ist es seltsam, dass, wenn es irgendeine Phrase, die garantiert wird, um mich auf den Weg, es ist, wenn mir jemand zu mir sagt, okay, fein, du bist der Chef, sagt Branson. Was mich ärgert ist, dass in 90% der Fälle, wie, was diese Person wirklich sagen will, ist, okay, dann glaube ich nicht mit ihnen einverstanden, aber ich werde rollen und tun, weil sie es sagen mir zu. Aber wenn es nicht klappt, werde ich der Erste sein, der daran erinnert, das ist nicht meine Idee. Das steht exakt so in der Dissertation.
Vielleicht hat sie auch einfach den Ghostwriter nicht gut genug bezahlt.
Kann ich sagen. Ich kann es nicht sagen. Und ich habe mich dann wirklich am Wochenende hingesetzt und habe diese Dissertation durchgegangen. Du kannst wirklich, ich habe sie nicht gelesen, da wäre ich gestorben, verrückt geworden drüber. Mhm. Ich habe sie wirklich nur kursorisch durchgeblättert, mal hier, mal dort geschaut. Und du findest auf jeder Seite solche Sätze, ja. Also es ist, ich habe zwei Blogartikel dazu geschrieben, die wir auch verlinken können.
Kann man daraus und, nicht dann wieder neue Sätze, also neue Texte bilden? Also das wäre auch nochmal ein lustiges.
Also
Aschbacher Randomisator.
Ja. In der heutigen, sich rasant veränderten Welt benötigen Führungskräfte ihre eigene Version einer Taschenlampe. Dinge passieren schnell, wenn nicht aufgepasst wird.
Super.
Oder hier
das ist super, ey. Das kann doch aber überhaupt nicht sein, dass so jemand, doch, das natürlich kann das sein, dass so jemand nach oben gespült wird in diesem politischen System. Das ist in Deutschland nicht anders.
Ich möchte noch weiter zitieren, das ist so schön. Die Fähigkeit zu entwickeln, aufkommende Trends zu verfolgen, ist eine Fähigkeit. Der Status quo zur
Problematik. Warte, ich muss das aufschreiben, sag das nochmal. Die Fähigkeit.
Die Fähigkeit zu entwickeln, Beistrich, aufkommende Trends zu verfolgen.
Warte, zu entwickeln.
Beistrich?
Beistrich? Was ist ein Beistrich?
Komma.
Komma, ach so. Die Fähigkeit zu entwickeln, aufkommende
Trends zu verfolgen, Komma.
Verfolgen, Komma.
Ist eine Fähigkeit.
Ist Punkt. Eine Fähigkeit. Die Wissenschaft hat festgestellt, die Fähigkeit zu entwickeln, aufkommende Trends zu verfolgen, ist eine Fähigkeit. Das ist so ein schöner Sendungsstil, das gefällt mir.
Der Status quo zur Problematik stellt heraus, dass Führungsstile als Basis für die Innovation gegeben sind. Oder wenn du mir gerne wieder ein bisschen was Wirres haben willst, Projekt.
Das war noch nicht wirr?
Ja, das war zwar grammatikalisch korrekt, aber nichts sagen. Es gibt auch wieder sowas bei einem Projektabbruch, Kundenwunsch ist nicht umsetzbar, bei unter ca. 5%, Kundenwunsch zu 100%, dann 80% werden umgesetzt, dann ist Abbruch bei ca. 10%.
Komma Pareto.
Ja, also es ist, ja, weiters wurde der Ansatz gewählt, dass für alle Mitarbeiter, wie die Ergebnisse in der Forschungsfrage festgehalten wurden, das Flow-Erlebnis möglich ist. Also ich habe da
wirklich rotiert im Grab, ja.
Ich habe da glaube ich irgendwie so 20, 30 Sätze rausgeholt. Weber hat auf seinem Blog auch noch mal irgendwie die ganze Zeit, also das ist absurd, ja? Also es ist das ist der sehr lustige Teil dieser ganzen Angelegenheit.
Super.
Also das war der Stand von letztem Samstag, ja, also Samstag untertags. Und dann ging das halt durch Twitter, durch Facebook auf alle Medienjournalismen. Und dann hat es natürlich, also ich habe den Artikel geschrieben und habe drunter geschrieben, also das kann nur mit einem Rücktritt enden. Anders geht das nicht, ja. Also das, egal wie das zustande gekommen ist, wenn man mit dieser Arbeit einen Doktortitel und einen davor mit einer ähnlichen Arbeit einen Magistertitel erreicht, die muss zurücktreten, die Frau, ja. Mhm. Und tatsächlich ist sie dann noch am Samstagabend zurückgetreten. Zwar mit der Begründung, einer typisch österreichischen Begründung. Also ich gekürzt. Die Anfeindungen, die politische Aufgeregtheit und die Untergriffe entladen sich leider nicht nur auf mich, sondern auch auf meine Kinder und mit unerträglicher Wucht. Das kann ich zum Schutz meiner Familie nicht weiter zulassen. Mhm. Aus diesem Grund lege ich mein Amt zurück. Also nicht wegen ihrer scheiß Arbeit, sondern weil wir Bösen oder wir, also die böse Welt, sie so böse angreift.
Ja,
also
ja, sollte sich jemand von meinen Beleidigungen beleidigt gefühlt haben, tut es mir leid, dass sie sich beleidigt gefühlt haben.
Ja, nein, das hat sie ja gar nicht mehr gesagt. Sie hat zu der ganzen Sache, sie hat das nach bestem Wissen und Gewissen verfasst und sie tritt zurück, weil sie so unerträglich angegriffen wird.
Alleine, ich habe das nach bestem Wissen und Gewissen verfasst. Sie haben sich mal durchgelesen. Da will man überhaupt nicht sagen, dass man das nach bestem Wissen und Gewissen gemacht hat, weil das ist ein Hinweis darauf, dass man sie nicht mehr alle hat.
Ja, das ist jetzt genau der Punkt, also dass da halt jemand plagiiert, okay, das ist schlimm genug, aber das ist ja mit dem Plagiat nicht erklärt. Super. Das ist auch nicht mit erklärt mit, ich war im Stress und habe das nicht ganz zu Ende korrigiert oder ich habe ein paar Fehler übersehen.
Das
ich meine, lies meine Texte, lies meine Bücher, ja, das sind, selbst die Bücher sind professionell lektoriert, und selbst da findest du noch Fehler drin, also das ist normal, ja, aber so etwas kannst du nur dann wirklich, weil so etwas kannst du nur dann haben, wenn wie auch immer diese Texte zustande gekommen sind, danach niemand mehr auch nur einen einzigen Blick darauf wirft.
Das ist eigentlich der Skandal, ne? Dass es offensichtlich an dieser Universität in Bratislava möglich ist, sowas an allen Prüfern und sonstigem vorbeizuschleusen.
Ja, und vor allem, es war dann ja auch quasi auch in der Fachhochschule Wiener Neustadt, gab es ja auch einen, da gab es auch, also der hat sich auch noch nicht geäußert, einen Fachhochschulprofessor, der auch, ja, ich habe da ein paar in meinem Blog ein bisschen verlinkt, also ich kenne mich mit dem Forschungsgebiet, wenn man das so nennen kann, überhaupt nicht aus, aber das ist auch so ein, für mich klingt das eher so wie diese ganzen Typen, wie heißt dieser die Versicherungsvertreter der Film?
Mehmet Göker.
Ja, also es ist so ungefähr kommt mir das alles vor. Da geht's also, ich habe geguckt, da gibt's irgendwie so Videos und Bücher von dem, da geht's auch enorm um Verkauf und was man tun muss, um mehr zu verkaufen und alles. Also das ist auch, selbst wenn du jetzt die ganze Plagiate und die ganze absurde Sprache wegnimmst, es bleibt halt auch wissenschaftlich. Also da ist überhaupt keine Wissenschaft drin. Also wenn ich jetzt irgendwie nach allem, was ich gelesen habe, die DIS zusammenfassen muss, dann würde ich sagen, sie kam zu dem Schluss, dass man als innovative Führungskraft halt schauen muss, dass die Mitarbeiter halt sich halbwegs wohlfühlen, weil dann arbeiten sie gut. Also das ist, glaube ich, die Erkenntnis aus dieser Doktorarbeit.
Ich glaube, sowas hast du in sehr, sehr, sehr vielen Dissertationen. Das Problem, dass es im Grunde gar keine wirkliche wissenschaftliche Erkenntnis gibt, die da entsteht, sondern dass da einfach nur jemand 80 Seiten oder sowas wortgewaltig irgendwas hingeschrieben hat und dann mit dem Doktortitel entlassen wurde. Und jetzt politisch Karriere macht oder in irgendeinem Konzern Karriere macht in seinem
Team. Aber die Frage ist halt jetzt, wie ist das jetzt passiert? Also das ist zweimal. Einmal an der Fachhochschule in Österreich, einmal an der Universität in der Slowakei. Beide Male ist eine absolut wissenschaftlich, inhaltlich unzulängliche Arbeit mit Plagiaten, die so offensichtlich unzulänglich ist, dass man es beim ersten Blick auch ohne jegliche Fachkenntnis erkennen muss, durchgewunken worden. In der Fachhochschule ist sie mit sehr gut benotet worden, die Arbeit. Mhm. Das Bratislava hat es für einen Doktortitel gereicht, ja. Und wie ist das passiert? Was muss da? Das ist ja nicht nur, das kann man ja nicht mehr nur der Aschbacher anlasten, da muss sich die Uni jetzt auch, da muss irgendwie, und vor allem, es hätte auch niemand das festgestellt, wenn nicht die Frau Ministerin wäre, weil wer weiß, was da, die Frage ist, wie leicht kriegt man an der Uni, an der Fachhochschule, wie leicht kriegt man einen Titel? Genau. Es ist dann, ich habe das dann tatsächlich.
Also es ist ja auch, das sieht ja auch nicht so aus, als wäre das noch durch, ja, ich sag mal, so eine Nachlässigkeit oder Überlastung oder sowas zu erklären, sondern dass sowas durchrutscht.
Naja, Überlastung.
Das sieht ja nach System aus.
Die Frau hat ihre Dissertation
eingereicht. Ich rede nicht von der Frau, ich rede von den Unis.
Ja,
ne?
Also. Ich meine auch, ich kann natürlich verstehen, also selbst mit, natürlich gibt's, ist das Begutachten genauso harte Arbeit, nicht, aber auch harte Arbeit wie das Schreiben.
Und gute, ja, aber entschuldige, Begutachten ist genauso harte Arbeit, aber wenn ich so ein Ding auf den Tisch kriege und sage, so du bist jetzt dafür verantwortlich, wenn mir jemand sagt, du bist dafür verantwortlich, diese Position, ob der Florian jetzt einen Doktortitel kriegt oder nicht, ja, und selbst wenn es in Physik ist, gucke ich da doch halbwegs genau hin, obwohl ich da keine Ahnung von habe. Aber keiner hingeguckt.
So war es auch nicht gemeint, sondern es war genau das. Also eine echte wissenschaftliche Arbeit zu verfassen, ist harte Arbeit. Diese Arbeiten zu betreuen und zu begutachten, ist harte Arbeit. Und das, was jetzt hier passiert ist, das ist quasi ein großer Haufen auf die Köpfe von all denen, die sich diese harte Arbeit angetan haben. Ja. Weil offensichtlich geht's auch anders. Und das ist die Frage, wie geht's anders? Was ist da passiert, dass es anders geht? War das wirklich nur Schlamperei? War das Nachlässigkeit? Oder sind da andere Dinge passiert? Gilt das das mit der nicht harten Arbeit nur für bestimmte Leute? Also das ist das, was aufgeklärt werden muss. Und bis jetzt, also das Ministerium wurde am Tag darauf gleich schon nachbesetzt. Seitdem äußert sich da politisch keiner mehr dazu. Also die Aschbacher hat sich nicht geäußert. Die Fachhochschulen und die Uni haben gesagt, sie gucken jetzt mal. Aber irgendwie so, ja, also es zeigt einen extremen, wirklich ein großes Problem, was generell die Qualitätssicherung, was das ganze Ding angeht. Also das zieht die komplette akademische Landschaft runter.
Das ist halt, letztendlich ist das, also sowohl diese Fachhochschule in Österreich als auch die Universität Bratislava scheinen Titelmühlen zu sein.
Das ist ja das Problem.
Zur Verschleierung dieses Zustands der Titelmühle, Textdokumente einlagern. Ne, also irgendwie in der Holgi-Universität Erkenschwick, da kriegst du deinen Doktortitel einfach so, wenn du genug Geld bezahlst. Da musst du gar keine Arbeit abgeben. Und das sieht halt so aus, als würden die Arbeiten annehmen, damit da irgendwas liegt, wo man im Zweifelsfall mit dem Finger drauf zeigen kann, aber trotzdem gegen Geld Titel raustun.
Wenn es so wäre, wäre es ja einfach. Aber das Ding ist, dass du ja die Uni Bratislava, da findet ja nachweislich auch vernünftige Forschung statt, an der Fachhochschule Neustadt genauso. Die Fachhochschule gibt seit 25 Jahren, ist eine der ältesten Fachhochschulen Österreichs. Okay. Die machen dort gute Arbeit auch, und an der Uni Bratislava auch. Also es gab in Bratislava, da kenne ich mich jetzt nicht so aus, da gibt schon auch, die haben schon noch ein Plagiatsproblem und haben da jetzt gerade wieder ein neues Gesetz gemacht. Ich glaube, irgendwelche Politiker in Bratislava, in der Slowakei, sind da auch irgendwie dürfte es irgendwie so Nester geben vielleicht, ja, in bestimmten Disziplinen von bestimmten Leuten. Aber das ist alles, das muss jetzt geklärt werden. Und es muss generell auch geklärt werden, das ist auch, was Stefan Weber jetzt immer schreibt, dass es muss andere Gesetze geben, die halt wirklich die Qualitätssicherung sicherstellen, in Vorrang stellen. Ja, es muss Standard sein, dass du das lernst, es muss Standard sein, dass es geprüft wird. Momentan hat er, wir können auch verlinken, ein sehr schönes, langes Interview gegeben im Podcast des Magazins Profil gegeben, wo er jetzt sagt, also die Aschbacher hat ja auch 16 wissenschaftliche Arbeiten veröffentlicht. Und er schaut sich jetzt jeden Tag eine an und veröffentlicht dann die Ergebnisse. Ja. Und er meint, also nach allem, was er bis jetzt gesehen hat, zwei Analysen sind schon online in seinem Blog, ist es exakt der gleiche Quatsch. Also Plagiate, ungekennzeichnete Zitate und unverständliches Deutsch.
Vielleicht müsste man sich auch einfach wirklich mal Gedanken darüber machen, ob es noch zeitgemäß ist, in bestimmten Fächern überhaupt Doktorgrade zu verleihen.
Das sage ich
also sowas wie Jura auch, sowas wie Betriebswirtschaft. Also weißt du, es gibt halt sehr, sehr viele Sachen, wo ich auch so denke, was kann da, ne? Also was ist denn da die Forschung, die Menschheit vorangetrieben hat oder so? Also der Beleg, dass du dich intensiv mit einem Thema auseinandergesetzt hast, ja, dann schreib halt ein Buch drüber.
Ja, ich habe das ja auch schon damals zu Gutenberg-Zeiten gesagt, da habe ich einen Artikel geschrieben, dass der Doktortitel abgeschafft könnte, der ist zu nichts gut.
Das ist tatsächlich so ein...
Und um die Kritik vorwegzunehmen, die jetzt kommen wird, die damals auch gekommen ist, ich brauche den Doktortitel nicht, um nachzuweisen, dass ich was kann. Ja, ich weise was nach, dass ich was kann durch meine Arbeit. Richtig. Ich veröffentliche meine Forschungsergebnisse in peer-reviewten Zeitschriften, ich halte darauf Vorträge auf Konferenzen, damit weise ich nach, was ich kann. Und ich habe auch beim Studium, ich habe dann meine Prüfungen gemacht, ich habe meine Artikel, ich habe meine Arbeit veröffentlicht, ich habe Zettel, wo das draufsteht, genauso wie du hast Abitur gemacht, ja. Hast einen Wisch, auf dem draufsteht.
Woher kommt der denn dann, der Doktortitel? Das finde ich jetzt gerade interessant. Was ist das tatsächlich nur so, ja, dass das Bildungsbürgertum wieder was hat, womit es angeben kann und sich das irgendwie verselbstständigt hat über den kompletten akademischen Betrieb?
Also historisch wird es halt sicherlich Gründe gegeben haben, warum du halt das so abschließt. Das war halt genau halt eine Berufsbezeichnung und das wird sich irgendwie verselbstständigt haben. Aber wie gesagt, heutzutage, du bist Abiturient und du hast einen Wisch, wo draufsteht, dass du es bist, aber du bist deswegen nicht irgendwie abklein. Ja, also Abiturient klein, du brauchst keinen Titel, der dir das sagt, sondern du hast einfach den Nachweis. Und genauso geht es beim Doktortitel auch. Und das ist halt irgendwie, die in der Wissenschaft arbeiten, die das wollen, in der Wissenschaft zu arbeiten, die brauchen das nicht. Und die anderen, die nicht in der Wissenschaft arbeiten, wozu brauchen die einen Doktortitel?
Es sind ja auch immer nur die nicht in der Wissenschaft arbeiten, die darauf bestehen, mit diesem Titel angesprochen zu werden. Also wenn ich mit WissenschaftlerInnen spreche, legen die entweder keinen gesteigerten Wert darauf, mit dem Titel angesprochen zu werden, oder weisen darauf hin, dass sie das auf gar keinen Fall wollen.
Ja, also das ist meine Erfahrung da. Wenn du dir, das ist auch ein wirklich sehr schöner Indikator,
ob
das
Wissenschaftler oder. Dann so diese Geschäftsleitungen, wo dann hier Herr Dr. Dingenskirchen ist Geschäftsführer, Frau Dr. Dingenskirchen ist CFO und so, die wollen dann immer mit, Das
also das ist schon ein Indikator, wenn du Wissenschaft von Pseudowissenschaft unterscheiden willst. Also wenn du welche denkst, dass du dann hier das die weiß ich die Spektralanalyse der Chemtrails mit irgendwie homöopathischen Kristallen oder sowas von Dr. HC irgendwas und so. Also in der Wissenschaft
Professor Dr. Sucharit Bhakti, ne?
Ja. Der hat das ja Titel vermutlich in das sind ja echte Titel, soweit ich weiß.
Ja, klar, aber die werden dann ja auch vor sich hergetragen.
Ja. Aber in der Wissenschaft, in der echten du findest auf keinem wissenschaftlichen Fachartikel findest du Titel. Auf der Konferenz reden sie nicht mit Titel an, also da stehen die Namen und fertig. Also und du brauchst erstens zählt das, was du getan hast, was du gearbeitet hast, und dann, wenn du lang genug da bleibst, es hat ja eh jeder einen Titel. Es ist doch scheißegal, wir sind alle rum, Guten Tag, Herr Doktor, das ist ja lächerlich. Oder Frau Doktor ist natürlich
auch. Ja, es funktioniert halt super nach außen. Es geht halt immer nur, darum sagte ich hier, Professor Dr. Sucharit Bhakti, weil der Typ, der redet ja Unsinn den ganzen Tag, trägt aber seine Titel wie so eine Monstranz vor sich her, die dann belegen sollen, dass er ja gar keinen Unsinn reden kann, weil er ja diese Titel hat. Und damit hat er ja bewiesen, dass er niemals Unsinn reden wird. Das ist ja so ein bisschen der Trick, der da passiert. Und ich vermute mal, dass das dann auch in so normalen Industriestrukturen, wo dann die Leute Doktortitel führen, dass das so ähnlich ist. Das sind auch Sachen. Ja. Der Herr Dr. Schneidereit, der weiß schon, wovon er spricht. Der hat ja einen Doktortitel.
Es ist auch finanziell. Also wenn du jetzt quasi in Österreich, weil ich weiß jetzt, wenn du nämlich in Behörden bist, eine Freundin von mir zum Beispiel, die hat auch oder arbeitet immer noch in einer österreichischen, das ist, weiß ich genau, irgendwie so eine halb öffentlich, halb private Behörde. Mhm. Und die hat sich da quasi lange Zeit rein und hochgearbeitet dort, hat aber irgendwann auch mal Astronomie studiert. Also das hat mit der Arbeit überhaupt nichts zu tun. Aber in dem Moment, wo sie dann Magistra geworden ist, hat sie mehr Geld bekommen, obwohl das dieser Titel halt quasi mit dem überhaupt null zu tun gehabt hat.
Ist hier ja auch so, also wenn du hier in den öffentlichen Dienst gehst, ist ja auch je nachdem, was für dein höchster Bildungsabschluss ist, bestimmt auch darüber, wie viel du verdienst. Zumindest war das so, als ich mich noch dafür interessiert habe. Man kann auch sein, dass es jetzt mittlerweile wieder anders ist, glaube ich aber nicht dran. Ja.
Naja, jedenfalls habe ich mich jetzt aufgeregt und das nach jetzt kommen dann die schönen Themen nach
dem Aufregen. Die schönen Themen. Ich habe eine Nachricht hier, die Erde wird immer schneller. Die Erde dreht sich in den letzten Jahren zunehmend schneller.
Dann fallen wir alle runter bald.
Was ist da los? Wir werden alle sterben.
Ja, das auch.
Mal ernsthaft, also die Erde dreht sich immer schneller. Und zwar wird sie wird vor allen Dingen so schnell, dass es sehr gut sein kann, dass wir 2021 eine Schaltsekunde am Jahresende einführen müssen, und zwar eine negative. Was ich mich gefragt habe, ist, okay, passiert halt. Aber warum dreht die Erde sich immer schneller? Was beschleunigt die Erde?
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir schon mal über Schaltsekunden gesprochen haben.
Ja, ich glaube
Podcast.
Auch.
Aber im Wesentlichen ist die Rotationsgeschwindigkeit der Erde ändert sich ständig immer ein bisschen mal. Die ist nicht exakt regelmäßig, weil halt im Inneren der Erde sich Massen verlagern. Da hast du gewaltige Ströme aus geschmolzenem Zeug, geschmolzenem Metall und das verlagert sich. Und das ist halt im Prinzip, jetzt ganz vereinfacht gesagt, der gleiche Effekt, den du auch hast, wenn du halt hier dieser typische Pirouetteneffekt bei der Drehimpulserhaltung. Okay, da schlägst die Arme aus, bist du langsamer, ziehst die ran, bist du schneller. Mhm. Und genau das würden jetzt alle Leute aus Geophysik aufschreiben, aber so ähnlich passiert es da auch.
Reicht's.
Das ist halt, wenn du halt wirklich so, wenn du halt wirklich auf Sekunden Bruchteile von Bruchteilen misst, dann ist das relevant und das kann sich halt im Laufe der Zeit summieren, und wenn du halt wirklich genaue Zeit haben willst, muss halt die Zeit mal genau definiert werden. Im Alltag spielt das absolut keine Rolle, aber irgendwo muss halt mal eine genaue Zeit definiert werden, und da muss man sowas berücksichtigen, wenn du die Uhrzeit halbwegs mit der Rotation der Erde in Synchron halten willst, weil sonst hast du dann, wenn du das komplett ignorierst, weicht dir irgendwann mal dann ist irgendwann mal irgendwie, weiß ich, 15 Uhr mitten in der Nacht, also.
Oder aber wobei auf lange Sicht, auf wirklich lange Sicht, könnte es sogar sein, dass sich das wieder ausgleicht dann. Aber die Zeit
haben wir das nicht. Vor allem wissen wir auch noch zu wenig über die Vorgänge da drinnen, um wirklich zu sagen können, was für ein Trend da ist. Aber das muss man halt beobachten, und das kann man beobachten, und dann muss man ab und zu mal die Uhrzeit entsprechend anpassen. Das sind diese Schaltsekunden, die es da gibt. Ja, meine Themen, die ich noch hatte, habe ich jetzt alle aus einem Themenbereich, nämlich weil das neue Jahr beginnt, habe ich mir, wie wir schon in den letzten Jahren ab und zu mal gemacht haben, die Natur des Jahres angeschaut.
Ah.
Genau, das ist schöne Tiere, Pflanzen, alles ohne großes Konfliktpotenzial, habe ich gedacht, aber dann... Dann habe ich angefangen, mir die anzuschauen. Und ich muss gleich vorweg schicken, also ich bin jetzt in den letzten Wochen zum Vogel Freund, zum Börder geworden, mhm, oder fast schon. Also ich habe wirklich, also ich habe, eigentlich bin ich gar nicht, ich kenne vielleicht irgendwie 5 Vögel, wenn es hochkommt, aber ich habe eben, seit ich ja nach Österreich umgezogen bin, habe ich auch einen Garten. Und in diesem Garten habe ich mir gedacht, jetzt so im November stellst du dir ein Vogelhaus rein, weil macht man so mit Gärten. Und ich bin so glücklich, seit ich dieses Vogelhaus habe. Man glaubt nicht.
Habe ich neulich eins gesehen mit eingebauter Kamera.
Das ist so ein Kickstarter-Ding. Ich weiß nicht, ob das wirklich existiert oder ob das nur und wie es funktioniert. Aber ich bin so glücklich, seit ich dieses Vogelhaus habe. Das ist so schön. Du hast ein Vogelhäuschen und dann sitzt du da, dann kommt ein Vogel und frisst ein bisschen was und dann fliegt er weg und dann kommt ein anderer. Das ist, man glaubt nicht, wie beruhigend und befriedigend es ist, einfach nur da zu sitzen und diesen Vögeln zuzuschauen. Es ist absurd, wie zufrieden einen das machen kann. Das sind nicht mal viele, also es kommen irgendwie 2, 3 Meisen kommen an, ein paar Rotkehlchen, wie eine Amsel fliegt ab und zu, dann kommt ab und zu ein Eichhörnchen noch vorbei und nimmt auch ein paar Nüsse mit, aber trotzdem, weil ich freue mich jedes Mal so, wenn wieder ein Vogel kommt und ja, es ist einfach fantastisch. Ich kann allen empfehlen, die Möglichkeit haben, nehmt euch ein Vogelhaus.
Ja.
Mit, natürlich, bevor ihr müsst es nicht schreiben, ja, man kann Vögel auch falsch füttern, mit dem falschen Futter auf die falsche Weise und so weiter, aber es gibt jede Menge Seiten vom NABU und andere, wo einem gesagt wird, wie das richtig geht und müsst ihr jetzt nicht darauf hinweisen, dass das irgendwie nur das richtige Futter und nicht einfach rumliegen lassen, dass es nicht schimmelig wird und so weiter und so fort, ja. Aber wer sich damit ein bisschen einlesen will, ich habe ein Buch mir gekauft, das ich dringend empfehlen will, Birding für Ahnungslose heißt das. Und das ist von Vero Mischitz, die du vielleicht kennst und ihr vielleicht auch. Das ist unter anderem diejenige, die in den Helmholtz-Zeitschriften diese Comics zeichnet.
Ah, die, okay, ja.
Und die macht, also dieses Buch ist wirklich wunderbar. Also es ist extrem lustig, extrem wunderbar gezeichnet und man hat sofort wirklich so das bisschen, was man wissen will für Vögel zu beobachten, steht da drin. Oh, cool. Und danach kann man sich beliebig weiter da irgendwie aufmunitionieren mit Teleskopen und Dings und jenes. Aber so einfach, das Tiet, es ist, wenn ihr anfangen wollt, Vögel zu beobachten und dann noch was lesen wollt drüber, ist das Buch perfekt. Kann ich allen nur empfehlen.
Birding für Ahnungslose.
Also, genau. Mhm. Vero Mischitz. Ist absolut empfehlenswert. Super. Und auch wirklich lustig und man lernt auch viel.
Ah, cool.
So, dann jeweils habe ich dann gedacht, das war der Grund, wie ich zu dieser Natur des Jahres gekommen bin. Es gibt doch mal, gibt es hier den Vogel des Jahres, guckst du mal, wer der Vogel des Jahres ist.
Ja.
In Österreich kein Problem. In Österreich, diese Natur des Jahres ist ja meistens länderspezifisch. In Österreich wurde im Jahr 2021 der Girlitz gewählt zum.
Von dem habe ich auch noch nie gehört.
Ich auch nicht, aber der ist so ein bisschen gelb und klein und ja, wohnt halt da so, wo Vögel wohnen. Bäume, Streuobstwiesen, also einfach so wohnt, fliegt im Winter meistens ins Mittelmeer, drum sieht man ihn jetzt gerade nicht. Und kommt im April wieder zurück, schreiben die. Ja, also er ist gefährdet natürlich, darum ist er auch ausgewählt worden, um darauf hinzuweisen. Verwandt mit dem Kanarienvogel, also das war so einfach ein Vogel des Jahres, der halt irgendwie gewählt ist. So, dann habe ich geschaut, Deutschland. Ja, und komme auf die Seite, Vogel des Jahres, und lese ich da Stichwal.
Was?
Also da wird es anscheinend wieder aufgemacht. Also es gibt, anscheinend ist das erste Mal, dass der Vogel des Jahres quasi nicht von dem Verein, in dem Fall ist es der NABU, gewählt wird, sondern dass es eine öffentliche Abstimmung ist. Und es sind jetzt aus 307 Arten 10 Finalisten ausgewählt worden, die jetzt abgestimmt werden müssen. Und dann habe ich weitergeschaut und habe einen Artikel im Tagesspiegel gefunden, wo es wirklich, also das muss irgendwie, da gibt es anscheinend wirklich so Ultras für bestimmte Vögel, also die dürfen jetzt wirklich.
Ach du Scheiße.
Anscheinend hat sich da ein Duell zwischen der Taube und dem Goldregenpfeifer entwickelt. Und der Goldregenpfeifer.
Ernsthaft oder ist das so eine Satire, also so eine.
Ich bin mir nicht sicher. Also in dem Fall ist jetzt hier also der Goldregenpfeifer und die Goldregenpfeifer Ultras, die werden angeführt von Sascha Stanisic.
Ja, aber das kann doch nicht.
Der ist halt schon ein großer Goldregenpfeifer-Fan. Ja?
Warum habe ich das denn noch nicht mitgekriegt?
Ich, ja.
Naja.
Jedenfalls, also ich kann alle verlinken, könnt ihr euch anschauen. Ja? Also der Stanisic hat sogar anscheinend hier eine Pressekonferenz in Ulm einberufen, und um den Goldregenpfeifer zu promoten. Und vor allem, weil er die Taube nicht mag. Ja? Und deswegen will er den Goldregenpfeifer machen. Ja? Und ich bin da noch unentschieden, ja. Ich habe nämlich auch gerade erst gestern oder vorgestern im Podcast Bugtales, weiß nicht, ob du den kennst.
Nee.
Ist sehr, sehr empfehlenswert. Bugtales wird betrieben von Jasmin Schreiber und Lorenz Adlung. Mhm. Das sind zwei, Lorenz Adlung ist Biologe und arbeitet in Israel, wenn ich es richtig verstanden habe. Und Jasmin Schreiber hat auch Biologie studiert, ist jetzt aber eigentlich Schriftstellerin. Also sie hat einen Roman geschrieben, Marianengraben, der glaube ich auch ein Bestseller war. Ja. Und jetzt ein Sachbuch geschrieben. Und ja, also die beiden machen halt in so einem sehr schönen Podcast, also üblicher Format quasi. Also zwei Leute sitzen da und erzählen sich Geschichten über ihre Wissenschaft. Und das gibt seit Anfang, seit letzten Jahr im Sommer, und seitdem höre ich ihn auch und ich finde ihn extrem gut, kann ich ihn empfehlen. Und in der aktuellen oder letzten Folge, Nummer 31, ging es auch um Tauben, und da erklärt Jasmin, warum Tauben so viel besser sind als ihr Ruf, ja, warum sie keine Ratten der Lüfte sind und so weiter. Also ihr könnt dann auch, hört euch das an, um in dieser Debatte Goldregen Pfeiffer versus Taube wirklich auf dem laufenden Stand zu sein. Fast so hart wie Merz gegen Söder.
Aber also nochmal, der Vogel des Jahres wird ausgerufen vom NABU.
Genau.
Aber warum, inwiefern hat denn die Taubenfraktion und die Goldregenpfeifer-Fraktion Einfluss auf den NABU?
Nee, das ist jetzt eine Abstimmung. Also normalerweise wird der vom NABU ausgerufen, aber jetzt ist es eine öffentliche Abstimmung.
Jetzt habe ich es verstanden. Okay, das
ehrlich. Also es gab eine Vorwahl, ja, und dann kommt die an. Ich lese es nur kurz, also wir wissen noch nicht, wer gewinnt. Es gibt zur Auswahl die Stadttaube, das Rotkehlchen, die Amsel, die Feldlerche, die Goldregenpfeifer, die Blaumeise, den Eisvogel, den Hausperling, den Kiebitz und die Rauchschwalbe.
Ich nehme die Blaumeise wegen dieses Liedes von, wie hieß er denn, Andreas Dorau.
Ja, ich bin auch Blaumeisen-Fan, weil das die ersten waren, die zu mir gekommen sind und immer noch kommen. Also den ersten Vogel vergisst man nie. Und meiner war die Blaumeise.
Ja.
Ja, hoffen wir für die Blaumeise.
Wir hoffen auf die Blaumeise und amüsieren uns über die Ultras. Ja, also
es gibt natürlich auch einen Einzeller des Jahres, und der Einzeller des Jahres ist Physarum polycephalum, der Schleimpilz. Mhm. Und ein ganz bestimmter Schleimpilz, ich weiß gar nicht, ob man den, nee, ich glaube, der hat gar keinen deutschsprachigen oder trivialen Namen. Der heißt einfach Physarium polycephalum. Und Schleimpilze sind toll. Kennst du Schleimpilze?
Ich jetzt nicht persönlich, nee.
Weil Schleimpilze sind keine Pilze.
Ach.
Schleimpilze sind Einzeller, die so ein bisschen was von Tieren haben, ein bisschen was von Pflanzen haben, aber keine Pilze sind. Die heißen nur so, weil man sie früher dafür gehalten hat und weil sie auch ein bisschen so aussehen. Ich kann sie jetzt auch nicht genau beschreiben. Die sind
Einzeller. Heißt das, das ist so ein riesengroßer Einzeller oder ganz viele Einzeller, die so aneinander hängen?
Nee, das ist tatsächlich, ja, es ist, da muss man mehr Ahnung von Biologie haben, als ich es habe. Mhm. Also es ist schon ein Einzeller, ja, aber der Schleimpilz hat so mehrere Lebenszyklen. Also eigentlich ist es ein Einzeller, aber diese Zelle kann sehr, sehr, sehr groß werden, und dann sind da sehr, sehr viele Zellkerne drin, und das ist, ich glaube, dieses Zeug heißt dann Plasmodien, also die können wirklich sehr, sehr groß werden. Ja, also schreiben sie hier auch in der Würdigung die Veranstaltung, dass die Deutsche Gesellschaft für Protozoologie das hier vergibt. Da gibt es tatsächlich einen Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde, die haben einen 5,5 Quadratmeter großen Schleimpilz gezüchtet.
Einer Zelle besteht?
Anscheinend, also ein Plasmodium ist das halt irgendwie verschmolzen ist. Ja, also wenn du den Schleimpilz so im Wald siehst, der schaut auch ein bisschen auch, ja, also wie ein, ja, wie halt so Wald- und Wiesenglibber, der halt irgendwo auf Bäumen drauf klebt, also nicht jetzt weiter außergewöhnlich, aber das Schöne ist, dass die wirklich, also die können wirklich wachsen, ja, und tun das auch, und zwar hat man auch festgestellt, dass die, ja, ein bisschen schlau sind, ist fast zu viel gesagt, aber die können zum Beispiel, wenn du denen ein Labyrinth hinstellst und den im Labyrinth wachsen lässt, dann findet der ziemlich bald den richtigen Weg dadurch, also, und das ist auch eine Arbeit, die ich gefunden habe. Es gibt einen Roboter, der von einem Schleimpilz kontrolliert wird. Also ein Schleimpilz-Roboter.
Was macht dieser Roboter?
Also habe ich auch zu wenig verstanden, aber du hast irgendwie so ein Interface, also der Schleimpilz, du kriegst, das ist irgendwie so eine Drohne, glaube ich, und die hat einen Chip und die kann die Umwelt wahrnehmen, ja, und du kannst quasi diese Information dann irgendwie so runterskalieren in so ein Interface für den Schleimpilz, für den Aufbau, und dann muss der halt da irgendwie so wachsen, wie er halt wächst, oder sich bewegen, wie er sich halt bewegt, anhand der Informationen, die da von außen runter reingebracht wird, und das wird wieder zurück übersetzt in eine Bewegung für die Drohne. Also tatsächlich kann sich das dann irgendwie fortbewegen. Ich habe jetzt den Sinn dahinter nicht ganz verstanden, aber es ist diese Schleimpilze, ich habe da schon mehrmals ein bisschen was drüber gehört, ich habe mich noch nicht im Detail damit beschäftigt, weil ich es immer nur so, es gibt so viel, was man lesen kann, aber ich glaube, du kannst den wirklich auch, die sind so, wenn du diese typischen Optimierungsprobleme, ja, du hast irgendwie 5 Städte und musst da irgendwie in der richtigen Reihenfolge von A nach B nach C nach D und musst da mathematisch den kürzesten, effektivsten Weg finden. Und das kannst du, glaube ich, auch, also das haben sie auch mit Schleimpilzen gemacht. Ja, also wenn du dann Schleimpilz hinsetzt und denkst, was ihr dann die Städte irgendwie so Nahrung hinsetzt oder so, dann nimmt der automatisch dann den Weg, der halt optimal ist. Und ich glaube, man hat sogar die Verteilung irgendwie von Gas zwischen Galaxien oder so auch mit Schleimpilzen irgendwie simuliert und dargestellt. Also die dürften auf eine irgendwie einzelne Art irgendwie sehr schlau sein oder sich irgendwie so vernetzen, so wie mit einem Ameisenschwarm, wo die einzelne Ameise auch blöd ist, aber dann alle zusammen doch irgendwie, also Schleimpilze dürften interessante Viecher sein, aber ich habe sie noch nicht so gut verstanden, wie ich sie gern verstehen würde.
Jetzt wüsste ich ja gerne, wie kann man sich das nutzbar machen, dass der Schleimpilz so ein gutes Viech ist?
Ich habe keine Ahnung, ich glaube, ich weiß nicht, ob man sie essen kann, bin ich mir nicht sicher.
Ich dachte jetzt eher so,
dass... Oh, halt, stopp, alles zurück. Ich habe gerade hier den Flyer vom der Deutschen Gesellschaft für Protozoologie offen. Tatsächlich hört der auf mit gegrillte oder gebratene Plasmodien der verwandten Art Fuligo septica, also auch ein anderer Schleimpilz, werden in Mexiko als Delikatesse verzehrt und zwar unter dem nicht ganz so delikaten Namen Caca de Luna, also Mondscheiße.
Ja, aber dann hat man es ja gebraten, dann hat man ja nichts mehr davon, dass der Schleimpilz zumindest sowas Ähnliches zeigt wie Intelligenz.
Ja, also das also ich hab, da muss die Hörerschaft aushelfen, wenn sie kann, also wie man jetzt irgendwie diese biologischen, du hast dann, vermutlich ist es einfach eine andere Art, um auf Dinge draufzukommen als sonst, weil wenn ich ein Computerprogramm programmiere, dann hab's ich programmiert. Mhm. Ja, und das Computerprogramm kann halt nur das, was ich jetzt da rein programmiere, also ist nur mit meinen Vorstellungen quasi begrenzt. Ich meine, gut, es gibt so selbstlernende Algorithmen und so weiter, aber das ist ja im Prinzip dann dieser Schleimpilz auch, also der macht vielleicht Sachen, mit denen ich nicht gerechnet habe, weil ich halt kein Schleimpilz bin. Also vielleicht ist das eine der Möglichkeiten, dass man da was rausfindet, was man auf sonst nicht gekommen wäre.
Ich habe eine sehr schöne Meldung mitgebracht, nach dem Motto, mehr X macht Y.
Ja.
Kaffee ist ja ganz interessant, weil Kaffee beeinflusst den Zuckerstoffwechsel positiv, Kaffee ist entzündungshemmend, ist ein Oxidans und kann dadurch, dass es ein Antioxidans ist, die Vermehrung von Krebszellen hemmen, stellt sich raus, also die Wissenschaft hat festgestellt, dass jede zusätzliche Tasse Kaffee am Tag das Risiko für Prostatakrebs um 1% senkt.
Wer hat das gesponsert? Chibo?
Nee, das ist eine Metastudie, die irgendwelche, okay, weiß nicht, welche chinesische ForscherInnen haben das gemacht. Die haben für eine Meta-Analyse gemacht, haben geguckt, wie hängen Kaffee und Prostatakrebs zusammen. Und es ist tatsächlich so, je mehr Kaffee die Leute trinken, desto weniger Prostatakrebs kommt vor. Das Problem ist, dass sie keinen kausalen Zusammenhang nachweisen können. Weil ist ja auch nur, ne, Beobachtungsstudie. Scheint aber so plausibel zu sein, dass es jetzt mehr Forschung dazu geben soll.
Das ist immer gut.
Ja, also du trinkst halt jede Menge Kaffee gegen Prostatakrebs und stirbst dann am Herz, Kasper. Naja.
Wir kommen jetzt zum sparrigen Runzelpeter.
Ah.
Wir sind jetzt nämlich bei der bryologisch-lichenologischen Arbeitsgemeinschaft. Und es geht um die Moose und Flechten des Jahres. Ich glaube, die Mooswissenschaft ist die Bryologie offiziell und die Lichenologie dann die Flechten. Und Flechten finde ich wirklich cool. Also Flechten sind, das, weiß nicht, ob du weißt, wie eine Flechte, was eine Flechte jetzt quasi, das ist ja so eine komische Symbiose. Das ist eine Symbiose aus Algen und Pilzen. Ich vergesse das immer, ob Algen oder Bakterien.
Ich weiß ja nicht mehr so genau, wie ich beides voneinander unterscheide. Moos ist flauschig, Flecht liegt einfach nur flach auf dem Stein, oder?
Ja, Moos ist eine Pflanze im Wesentlichen, ja. Und eine Flechte ist, genau, ist eine Symbiose zwischen Pilzen und Algen oder Bakterien. Ja. Und ich finde, Flechten können so wahnsinnig schön sein. Also wenn du da irgendwie so spazieren gehst und dann hast du diese Steine, wo dieser Belag drauf ist oder auch auf den Baumrinden. Also ich finde Flechten. Und vor allem, wenn du siehst sie ja normalerweise nur halt einfach so als irgendwie so, ja, so halt Belag. Aber wenn du da wirklich ganz nah rangehst und vielleicht mit dem Mikroskop guckst, dann ist das so ein bisschen so eine, ja, Mini-Welt. Das schaut aus wie winzige Bäume und winziges Gras. Also Flechten sind ziemlich geil. Also ich würde wirklich, wenn ich irgendwie Biologe wäre, würde ich vielleicht irgendwie, dann wäre ich sowieso Botaniker und vielleicht würde ich mich dann auch auf Flechten spezialisieren. Ich weiß es nicht genau, aber ich finde die cool. Ich weiß nichts drüber, aber ich finde sie cool und ich teile mit, dass die gewöhnliche Mauerflechte die Flechte des Jahres 21 geworden ist.
Die gewöhnliche Mauerflechte?
Ja, und die ist gewöhnlich.
Was ist das Moos des Jahres?
Das ist der sparrige Runzelpeter, den ich erwähnt habe. Ja. Das sparrige Kranzmoos, das auch sparrige Runzelbruder oder sparrige Runzelpeter genannt wird.
Das ist aber schon was Österreichisches, ne?
Nein, nein, wir sind in Deutschland. Wir sind in feuchten, frischen Wiesen, auf frischen Rasen, frisch geschnittenen Rasenflächen und so weiter, ist einfach so kleines Moosdingens halt. Und man soll es nicht bekämpfen, sagt man, also man soll hier quasi genau das wollte ich noch erzählen, ja, das ist hier auch wieder aus der Seite, von der gewöhnlichen Mauerflechte, da gab es irgendwo in Bayern, glaube ich, war das der Fall, Pfaffenhofen, ist das in Bayern? Ja. Jedenfalls hat da ein Typ hat sich Sorgen gemacht, weil auf dem Steinbelag seiner Terrasse immer wieder Flecken waren, weißlich-grünliche Flecken, und kommt zu nichts Besserem als nachzuschauen, wo denn Flugzeuge durch die Gegend fliegen, hat die Flugzeugrouten nachgemessen und dann daraus geschlossen, dass das Zeug aus Flugzeugklos ist, das genau da auf seiner Terrasse fällt.
Ja.
Es wird deswegen erwähnt in dem Artikel, weil es natürlich die ganz normale Mauerflechte war. Und die sagen auch hier, man soll das nicht beseitigen. Ja, also wenn man es jetzt auf der Terrasse auf den Steinen hat, weil du hast auf Waschbetonplatten wachsen die gerne,
ja.
Weil dann hast du keine tote Steinfläche, sondern du hast eine biologisch aktive Fläche. Ja, die bindet CO2, macht auch Sonnenlicht, Sauerstoff und so weiter und tut dem Stein nichts. Also freut euch,
man hat dann ja eher so ein schlechtes Gewissen, wenn man dann darüber läuft, oder?
Ach, das ist ja egal, glaube ich.
Okay.
Und für den Runzelpeter gilt das Gleiche. Der tut auch nichts. Ja. Glaube ich.
Währenddessen haben britische WissenschaftlerInnen sich mit Schuld beschäftigt und haben Verhaltensexperimente gemacht, haben zwei miteinander befreundete Probanden irgendwie eine Aufgabe lösen lassen, eine Kooperative. Danach haben sie eine Nachbesprechung gemacht und haben beiden getrennt voneinander gesagt, der eine Proband ist schuld daran, dass sie die Aufgabe so schlecht gelöst hätten. Darum kriegt ihr nicht die versprochenen 20 Pfund, sondern nur 15. Aber die könnt ihr dann unter euch aufteilen. So. Proband 1, also der schuldige Proband, hat sich schuldig gefühlt und hat darum dem anderen Probanden mehr Geld gegeben, nämlich im Schnitt 9 Pfund und nur 6 für sich behalten. Kann man ja verstehen, ne? Ich will das wieder gut machen, das so, ne? Ich will unsere Freundschaft nicht belasten, darum kriegst du jetzt mehr Geld, weil ich hab's ja kaputt gemacht. Andersrum ist es aber so, dass der Proband, dessen Freund schuld an der schlechten Teamleistung ist, ja? Also je enger die Probanden miteinander befreundet sind, also desto stärker sie den Eindruck hatten, dass der andere schuld an diesem schlechten Ergebnis ist, desto weniger Geld haben sie ihm zugestanden. Das heißt, ja, nicht der sagt so, ah, ich hab's kaputt gemacht, hier hast du ein bisschen mehr Kohle, sondern wenn du den anderen fragst, wie viel Geld würdest du ihm dann geben, so, ja, vielleicht 3 Euro oder sowas. Das ist ziemlich witzig. Ich weiß nicht, wozu das führt, aber ich finde das ganz lustig, dass das Fehlverhalten in Freundschaften so wahrgenommen wird. Und je enger die Freundschaft ist, desto ungnädiger ist eigentlich derjenige, der einen Nachteil aus gemeinsamem Handeln in dieser Freundschaft hat. Finde ich total faszinierend, hätte ich nicht mit gerechnet.
Ja, müssen wir mal gucken, ob das irgendwie, was da die Schuldforschung noch zustande bringt.
Schuldforschung, wahrscheinlich gibt es das, ne?
Gibt alles.
Ja.
Aber wird es Schuldforschung auch geben?
Das Ergebnis dieser Forschung ist halt, dass soziale Funktion von Emotionen unterscheiden sich je nach Art und Qualität der Beziehung. Ja.
Gut, ja. Das könnte auch von der Aschbacher stammen. Aber
nee, dann wären mehr Wort, dann würde noch ein paar Mal Qualität und Art da drin stehen.
Ja. Ja, wir sind jetzt bei Methanothermobacter. Das ist nämlich, und das finde ich auch sehr schön, Methanothermobacter ist nämlich ein Archäon. Also Archeen ist die Mehrzahl, Archeon ist die Einzahl, und das sind wirklich, die gehen mir auf, ich finde sie wunderbar, aber sie gehen mir auf die Nerven, weil du halt irgendwie, du weißt, was ein Bakterium ist, du weißt, was ein Virus ist, das kann man sich so vorstellen, aber diese dummen Archeen, die kann man sich irgendwie, die sind so fundamental, Archeen, die sind eine von den 3 fundamentalen Klassen des Lebens.
Mhm. Ja, also das ist wirklich eine ganz. Was sind die anderen beiden?
Ja, es sind die anderen sind im Wesentlichen, es gibt natürlich auch wieder hier Unmengen Arten, Dinge zusammenzufassen in der Biologie. Ich glaube, das ist jetzt so die allgemein anerkannte. Es gibt Archaeen, es gibt Bakterien und es gibt die Eukaryoten. Also alles andere im Wesentlichen. Also das Eukaryoten sind die mit dem Zellkern und Prokaryoten sind keinen Zellkern und Bakterien und Archaeen sind Prokaryoten. Mhm. Also die drei grundlegenden Domänen, heißt das, glaube ich, sind Bakterien, Archaeen und Eukaryoten.
Okay.
Ja, und das weiß man erst irgendwie so seit den 80ern, dass es Archaeen überhaupt gibt, weil davor hat man sie immer für Bakterien gehalten, bis man dann irgendwie Woese hieß der Typ, glaube ich, der das rausgefunden hat, Charles Woese. Ja, halt dann bei irgendwelchen genauen Untersuchungen festgestellt, dass die halt irgendwie so anders sind im Detail, also von ihren Zellwänden und allen drum und irgendwelchen ganzen Molekülen, die sie verwenden, dass die wirklich überhaupt keine gemeinsame Verwandtschaft haben können mit Bakterien und was komplett anderes als Bakterien sein müssen. Mhm. Aber es ist halt wirklich wahnsinnig schwer. Sie sind anders, aber sie schauen aus wie Bakterien und man kann nämlich nicht gut erklären, was jetzt da ist. Es sind dann Archaeen, ja, fertig. Und die Archaeen sind gerade die immer so extrem sind. Ja, also es gibt, sind die du findest irgendwie im kochenden Quellwasser und in radioaktiven Abwässern. Ja, also das sind meistens die, es gibt auch Bakterien.
In 7000 Metern Tiefe an einem heißen irgendwas. Ja,
okay. Genau, also das sind meistens Archaeen. Die Archaeen sind so die Extremen. Und die Mikrobe des Jahres von der Vereinigung für allgemeine und angewandte Mikrobiologie, das ist fürs Jahr 21 Methanothermobacter. Und die ist wirklich nützlich. Ja, also ist auch so ein Archaeum. Und das ist zum Beispiel etwas, was du in der Kläranlage brauchst. Also man hat sie auch in einer Kläranlage gefunden. Die verträgt heiße Temperaturen um die 65 Grad Celsius, das ist ja ihre Lebenstemperatur, 65 Grad. Aha. 65 Grad und kein Sauerstoff, da sind die super, da fühlen sie sich wohl. Das heißt in Kläranlagen und da helfen sie eben auch, die können eben wirklich, der lebt nur von Wasserstoff und Kohlendioxid, das braucht er. Ja, und kann aus CO2 und Wasserstoff Methan produzieren, was ganz praktisch ist, wenn du halt Biogas machen willst.
Ja, stimmt. Ja.
Das heißt, das geht mit Methanobacter. Und du kannst eben auch hier ist also die methanbildenden Bakterien sind dann auch quasi so ein Warnsignal für wenn der Permafrostboden auftaut, weil dann taut auch das Methan auf und dann fressen die mehr und so. Also die sind aus vielen Gründen nützlich und interessant. Und ich mag Archaeen sehr gern und irgendwann verstehe ich diese dummen Dinger und weiß, wie ich die einordnen soll, also wie ich mir die vorstellen soll.
Was unternimmst du denn, um sie besser zu verstehen?
Das sage ich noch nicht. Das ist eine Geschichte für später im Jahr.
Okay.
Aber wir werden noch viel über kleine Viecher reden. Okay. Nicht nur über Archaeen, wir werden viel über Kleinkram in der Biologie hören.
Ah, ich bin gespannt. Werden wir das hier hören oder anderswo?
Wir werden es überall hören, aber hier auch.
Euch scheiße ich zu mit meinem Kleinkram.
Genau.
Ich habe noch zwei kurze Meldungen aus der Welt des Klimawandels, also aus unserer Welt. Die Tropen wachsen. Also die Tropen dehnen sich aus, sowohl nach Norden als auch nach Süden dehnen sich die Tropen aus. Ein bisschen weiter im Süden als im Norden geht es. Bisher hat man gedacht, dass es an der sich aufheizenden Erdatmosphäre liegen würde. Stellt sich raus, ist gar nicht so, sondern es liegt daran, dass die Ozeane sich erwärmen. Also der subtropische Ozean erwärmt sich. Dadurch vergrößern sich die warmen Meeresregionen und dadurch wachsen die Tropen. Also der Zusammenhang ist gar nicht so sehr über die Atmosphäre, sondern viel stärker über die Ozeane. Das fand ich ganz interessant. Und wo wir gerade bei Wärme sind, 2020, die Zahlen für 2020 sind da, hat genauso gut abgeschnitten wie 2016. Jedenfalls, was den Hitzerekord angeht. Im globalen Schnitt 0,6 Grad mehr als im, was ich auch nicht wusste, es gibt offensichtlich einen Temperaturreferenzzeitraum, der liegt zwischen 1981 und 2010. Da gucken sie immer hin. Mhm. So, wenn wir 2020 angucken, in Bezug aufs vorindustrielle Zeitalter, ist es 1,25 Grad wärmer gewesen, 2020. In Europa haben wir sogar im Schnitt noch drüber gelegen. In Europa lagen wir 1,6 Grad über dem Schnitt dieses Referenzzeitraums von 1981 bis 2010.
Ja, es ist irgendwie, wir haben alles so getan, als würde es diese ganze Corona-Sache da irgendwie was Relevantes tun, aber ja, natürlich nicht.
Ja, und vor allen Dingen, das ist ja jetzt, das lässt sich ja nicht wegverhandeln. Das ist ja so ein bisschen wie dieses Coronavirus, wo ja auch PolitikerInnen zu glauben scheinen, dass man das wegverhandeln könnte. Wir tun überhaupt nichts, ne? Wir nehmen das einfach so hin. 1,25 Grad. Wie viele Jahre haben wir noch? Dann haben wir das 1,5 Grad Ziel doch längst. Wahrscheinlich haben wir es jetzt schon gerissen.
Ja, ich bin da, nachdem ich jetzt, ich war vor Corona noch ein bisschen optimistisch, aber mittlerweile nicht mehr. Also wenn wir es nicht mal schaffen, die Leute dazu zu bringen, eine dämliche Maske aufzusetzen, wie willst du dann irgendwas anderes hinkriegen? Also,
ja.
Nee, ich bin da komplett. Also der Klimawandel wird kommen mit aller Wucht und wir können hoffen, dass wir es irgendwie vernünftig überstanden kriegen und dass danach noch ein bisschen was übrig ist, was weitermachen kann.
Was folgt daraus? Daraus folgt doch dann um das Ganze jetzt mal so eine moralische oder philosophische Ebene zu nehmen, daraus folgt doch dann eigentlich das Akzelerationismus. Ne? Ja, mach einfach weiter, es passiert sowieso, dann kann halt auch so schnell wie möglich passieren. Hauptsache, ich habe meinen maximalen Spaß dabei. Ich kaufe mir jetzt einen Porsche und fahre den ganzen Tag im Kreis.
Ich weiß nicht, ob er das jetzt daraus folgern muss, aber ich glaube, wir Menschen als Masse sind halt nicht geeignet dafür, jetzt langfristig zu denken, das sowieso nicht, also dass wir quasi jetzt irgendwie uns jetzt einschränken, damit Leuten, die nicht mal wir sind, in der Zukunft besser geht, und wir tun uns halt auch schwer mit dem mit dem altruitiven Denken, ja, also eine Maske aufsetzen, damit anderen besser geht. Ja?
Irgendwer twitterte, man hätte den Deutschen nicht sagen dürfen, dass Masken dazu da sind, andere zu schützen.
Ja, und ich glaube, es ist etwas, was mir heute im Gespräch aufgefallen ist, dass tatsächlich so, wie du durch die Stadt gehst, ja, oder wo auch immer, du siehst die Leute, die auch draußen rumlaufen. Du siehst nicht die Leute, die krank sind. Du siehst nicht die im Krankenhaus rumlaufen. Ja. Du siehst die Menschen nicht sterben. Ja. Also du siehst das alles nicht. Und das wird auch in den Medien, zumindest hier in Österreich, eigentlich gar nicht. In Deutschland habe ich jetzt irgendwie im MDR so einen Bericht gesehen über Leute auf den Intensivstationen, wie die arbeiten, was für Probleme die haben. Aber das ist alles, also wenn du nicht zufällig, und ich wollte das nicht, glücklicherweise will ich nicht sagen, aber wenn du nicht zufällig im eigenen Umfeld siehst, mitbekommst, entweder am eigenen Leib oder halt durch Freunde, Bekannte, Verwandte, wie schwer so eine Erkrankung sein kann, wenn du nicht jemanden kennst, der dran gestorben ist oder einen schweren Verlauf hatte, dann kriegst du das nicht mit. Und natürlich denkst du dann nur, ach, ist scheiße, ich will wieder Party machen, ich will fortgehen, das ist doch alles hier Quatsch. Ja? Mhm. Also und diese Empathie, die du dir selbst quasi erarbeiten musst, das funktioniert anscheinend irgendwie nicht.
Aber das funktioniert, und das ist, was mich so wundert. Also du sagtest, an die Zukunft von Leuten denken, die nicht mal wir selbst sind. Das scheint aber auch bei sehr vielen Menschen so zu sein, die Kinder haben. Und da haben sie ja sogar unmittelbar jemanden in ihrem Umfeld, um den es geht. Und selbst die schränken sich nicht ein.
Ja, das ist irgendwie da muss eine andere Wissenschaft ran. Ja. Das kann ich nicht erklären. Wenn es überhaupt eine Wissenschaft erklären kann.
Das wäre die Frage. Ja, vielleicht ist es einfach so. Ja. Erzähl mir was Schönes.
Ja, wir müssen jetzt ein bisschen schneller durchgehen, die Tiere, weil ich verlinke nachher auch die komplette Liste. Also es gibt viel, viel mehr Natur des Jahres als das bisschen, was ich jetzt hier vorstelle. Und auch das werde ich ein bisschen schneller machen.
Ich bin jetzt themenfrei. Du kannst jetzt einen langen Monolog machen, wenn du
willst. Ja, nee, das muss ja auch nicht sein. Aber eine Kategorie, die nur in Österreich verliehen wird, und ich entschuldige mich gleich bei der Schweiz, es gibt natürlich auch Natur des Jahres in der Schweiz, und ich habe jetzt nur hauptsächlich Deutschland und ein bisschen Österreich, aber keine Schweiz.
Ja,
aber
die Schweizer sind ja nicht mehr in der EU.
Ach so. Gut, dann ist das gut. Also, eine Kategorie, die nur Österreich vergibt, ist Alien des Jahres.
Was?
Okay. Womit keine Außerirdischen gemeint sind natürlich, sondern invasive Arten. Ja, also, okay.
Der Österreicher, der hat es ja so ein bisschen mit Ausländern, da hat das nicht so, ne?
Jedenfalls ist im Jahr 2021 der asiatische Harlekin-Marienkäfer das Alien des Jahres.
Ach, der klingt aber nett, den gucke ich mir jetzt mal an.
Ja, der ist auch, schaut auch aus wie so ein Marienkäfer halt. Kommt halt aus Japan und China, ist in den 80er Jahren, wie es oft so ist, importiert worden nach Europa und Nordamerika, weil er gerne Blattläuse frisst und halt zur Schädlingsbekämpfung.
Ach, so
ein gelber. Mhm. Nee, meiner hier ist rot. Ja, ich habe keine Ahnung, kann auch vielleicht auch mehr Farben haben. Aber jedenfalls können die halt dann, ja, wie es halt so ist, wenn du ein Tier irgendwo hintust, dann bleibt sich da, wo du es hintust, sondern macht es, was Tiere machen, nämlich ja sich fortpflanzen, und ist seit 2006 in Österreich und fast nur noch diese Art des Marienkäfers zu finden.
Ein bisschen wie das graue Eichhörnchen, ne? Überall, wo es ankommt, verdrängt es die Braunen.
Genau. Und das ist ja, das Problem ist, also das ist wieder ein spezifisches oder vor allem österreichisches Problem, wenn nämlich ja die Blattläuse im Herbst weg sind, ja, und die Insekten auch weg sind, dann wird der asiatische Marienkäfer zum Vegetarier und frisst Weintrauben, was natürlich den österreichischen Weinbau nicht so gut gefällt. Ja. Aber jetzt ist er da, der Neobiont, jetzt gehört er zu uns und man, ich finde, es hat auch irgendwie
Neobiont ist der von der
Okay. Und es gibt einen ach, das muss jetzt hier, es gibt einen österreichischen Biologen, den ich, der hat einen Namen, der schwer, wenn man ihn nicht oft sagt, schwer auszusprechen ist. Und ich finde jetzt nicht Peter Ivani, irgendwas mit Tschitsch und so Zeug hinten dran. Und es tut mir jetzt leid, ich hoffe, er hört das nicht hier. Ivanovich. Peter Ivanovich, glaube ich, spricht was aus. Also, es tut mir leid, falls er das hören sollte. Aber der schreibt seit Jahren, also seit Jahrzehnten fast, im Falter, also dem Wiener Wochenmagazin, die Kolumne Tier der Woche. Da geht es halt einfach um Tier der Woche. Da auch viel um Politik und Biologie und so weiter.
Das könnte sehr, sehr lustig sein.
Es ist auch sehr, sehr lustig. Also, der macht extrem gute Öffentlichkeitsarbeit, was halt Biologie angeht, macht auch Kurse dazu. Und diese Kolumne ist auch sehr hervorragend. Also, allein das ist Grund genug, sich den Falter zu kaufen, neben vielen anderen Gründen. Aber der hat vor kurzem da eben geschrieben, genau eben über diese das Alien des Jahres. Und er hat gesagt, es ist immer ein bisschen nervig, wenn das so, also die bösen Invasoren und die bösen Tiere, die gehören da nicht hin und so. Ja, kann sein, dass die da nicht hingehören, aber die sind halt jetzt da. Und jetzt irgendwie, man soll der quasi den Tieren nicht die Schuld geben, weil die sind halt, die machen halt das, was Tiere machen. Ja, und die sind jetzt da und pflanzen sich fort. Ja, und das muss man, die gehören halt jetzt auch dazu. Und das muss man halt irgendwie entsprechend akzeptieren und entsprechend auch kommunizieren und nicht immer so tun, als wären das irgendwelche bösen Eindringlinge, die es zurückzuschlagen gilt. Ja, die anderen Tiere, eins, den ich nur wegen den Namen erwähne, das ist vom Bochumer Botanischen Verein vergibt das, nämlich die Stadtpflanze des Jahres. Und zwar ist das die.
Warum darf der Bochumer Botanische Verein das? Warum macht das nicht die Deutsche Botanische Allianz?
Ich habe keine Ahnung, weil halt
vielleicht fest, welcher Verein das vergeben darf.
Ich habe keine Ahnung. Okay. Also das vielleicht können wir auch etwas gründen irgendwie, aber genau. Anscheinend.
Tier des Jahres.
Wahrscheinlich tun die das. Wahrscheinlich, weil Bochum mitten im Ruhrgebiet ist, wo viel Stadt ist. Und auf jeden Fall ist die Stadtpflanze des Jahres, die der Bochumer Botanische Verein vergibt, die kreisförmige Schwielenflechte. Das klingt wie was, wo man dringend zum Arzt muss. Nee, das klingt aber wie
was, weißt du, wenn du hinten, wenn du zuerst hinten Haarausfall hast.
Ja, stimmt. Auch, ja.
Ne? Kreisförmige Schwielenflechte, ja.
Ja, auf jeden Fall, das ist die Stadtpflanze des Jahres. Das ist auch so Zeug, das halt irgendwie so an Bäumen rumhängt oder sonst irgendwo. Und halt gerne, ich glaube, gerne, dass also die mögen die Schadstoffe und so, also die mögen die nicht, aber die kommen damit gut klar und drum sind sie halt quasi in der Stadt auch gut unterwegs. Ja, aber ich fand von dem Namen cool. Ja, also die ist nitrophil, also mag sie Stickstoff. Anscheinend gut und Stickstoff haben wir ja in der Stadt.
Stimmt, ja.
Also,
einen habe ich noch.
Ja, bitte.
Mir aufgefallen. Und zwar hat, ach verdammt, wer war das denn jetzt? Ach komm, jetzt habe ich versehentlich meinen Browser zugemacht. So ein Mist, ich bin auch dumm. Ich bin dumm. Die Wissenschaft hat festgestellt, ich bin dumm. Die NASA. Die NASA hat ein Projekt, das nennt sich Data Sonification. Was sie da machen ist, deren Teleskope fangen Strahlung ein und dieses Data Sonification Projekt wandelt diese Strahlung in Töne um. Und dann werden bestimmte Strahlenbereiche durch unterschiedliche Tonhöhen charakterisiert und dem zugeordnet werden dann auch noch verschiedene Instrumentengruppen. Ja, sodass, wenn wir das hören, also wenn der Mensch das hört, du auch so eine, ich sag mal, ja, so eine akustische Referenz hast, dass es nicht einfach nur macht, ne? Sondern irgendwie so was leicht Sinfonisches hat. Und was sie gemacht haben, ist, sie haben unter anderem Supernovae zum Klingen gebracht. Und eine, die ich mitgebracht habe, damit wir uns das mal anhören können, wenn das jetzt hier alles nicht kaputt wäre, eine, die ich mitgebracht habe, ist der Klang des Bullet Cluster. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
Ja, aber der kann doch nicht klingen, das ist einfach nur ein Galaxienhaufen.
Genau, das ist ein Galaxienhaufen, aber aus diesem Galaxienhaufen kommen unterschiedlich starke Strahlungen, je nachdem, wo du bist.
Okay.
Da gibt's dann auch ein Video dazu, muss dann in den Shownotes mal gucken. Je nachdem, wie hell der Stern auch strahlt, den man sieht, ändert sich die Tonhöhe. So, und jetzt fahren die halt, also die gucken auf den Galaxienhaufen und fahren praktisch von links nach rechts mit einem Tonkopf über den Galaxienhaufen rüber. Und das klingt dann so. Ganz geil, oder?
Ja, es also ist natürlich mittlerweile, aber es ist ganz nett.
Du findest das jetzt wahrscheinlich irgendwie, weil das ist ja nicht wissenschaftlich präzise und sowas, aber für so Leute wie mich, die da ja eher einen romantischen Zugang zu haben und nicht so einen faktischen Zugang zu diesem ganzen Ding, ich finde das total spannend und die machen das mit voll vielem Zeug. Also sie haben den Krebsnebel haben sie auch mal als Orchester nochmal abgebildet und nicht nur als Glöckchen und so.
Nee, ich finde das schon okay. Es wird oft so getan, als hätte das einen wissenschaftlichen Wert.
Nein, das hat es überhaupt
muss es auch gar nicht haben.
Kommunikation.
Genau, das ist genau.
Hier, guck mal, wie geil Wissenschaft ist.
Genau. Man sieht auch so klingt der Komet, tralala, und Wissenschaftler haben dieses und jenes untersucht, aber das ist halt Wissen, man braucht quasi diese Sonifikation nicht in der Astronomie, um was rauszufinden, was man nicht anders auch rausfinden könnte.
Ja, aber es hat natürlich einen
anderen Wert, ja.
Das, Florian, das ist dieser kalte, herzlose Ansatz, den ihr WissenschaftlerInnen alle habt.
Ganz genau. Aber für die Öffentlichkeitsarbeit ist sowas wirklich wunderbar und habe ich auch kein Problem damit und kann verstehen, warum das cool ist. Gehen wir im Schnelldurchgang. Ich erwähne ich aber nur ganz kurz. Und dann gibt's zwei Sachen, die ich kurz noch erwähnen will. Und zwar, fangen wir an, Nutztierrasse des Jahres 2021, der Westerwälder Kuhhund.
Jawohl. Kuhhund. Jawohl. Ist das irgendwie der europäische Trick, der jetzt angewandt wird, um Hunde essen zu dürfen, oder?
Das dürft ihr alles selber googeln. Der Kuhhund.
Der Kuhhund.
Ein altdeutscher Hund ist das. Ja, der Pilz des Jahres ist der Grünling, der mich sehr irritiert hat, weil anscheinend der bis 2001 oder irgendwie sowas als essbar galt und dann auf einmal nicht mehr. Weil
zu viele gestorben sind oder was?
Er galt früher als leckerer Speisepilz und wurde auf Märkten zum Kauf angeboten, zitiere ich jetzt. Das änderte sich abrupt, als es im Jahr 2001 zu mehr als einem Dutzend schwerer Vergiftungen mit Muskelzersetzung kam. Also ich habe keine Ahnung, warum das vorher nicht aufgefallen ist, also was da mit dem Grünling passiert ist oder ob die Leute einfach früher härter waren im alten Jahrtausend und das weggesteckt haben. Ja. Also der Grünling ist Pilz des Jahres, aber nicht essen. Ja. Ja. Dann gibt's noch das Insekt des Jahres, die dänische Eintagsfliege. Coole Fliege, die wirklich, also die lebt als Larve sehr, sehr lange, 2 Jahre. Als Insekt ist sie wirklich nur 2-3 Tage aktiv und macht nichts anderes als Sex und Eier legen und sterben. Das ist das Insekt des Jahres. Und dann haben wir noch das Waldgebiet des Jahres. Das hatten wir schon mal, als wir dann auch dorthin fahren wollten, was nie was geworden ist. Und vermutlich wird es in diesem Jahr mit Frumfahren auch nicht viel. Aber es schaut schön aus, denn das Waldgebiet des Jahres sind die Ivenacker Eichen. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
Ivenacker Eichen, nie gehört, nee.
Ja, ist ein Park im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte und bei Stavenhagen. Ist das die Gemeinde Ivenack bei Stavenhagen. Das klingt schon alles sehr, sehr, nicht so, als wäre es in MacPom. Aber da ist das, und das ist irgendwie so ein Schlosspark mit wirklich ganz 10 Kilometer langen Wanderweg mit jede Menge uralte Eichen, also wirklich nur Eichen.
Oh ja,
tolle Bilder. Und die ältesten Eichen, 500 bis 1000 Jahre alt, größte 11 Meter hoch, 11 Meter Umfang und 35 Meter hoch. Mhm. Also die Bilder, die ich gesehen habe, schauen sehr schön aus. Es gibt auch einen barocken Pavillon, eine Streuobstwiese, das Lieschengrab, eine Grabstätte für irgendeine Geliebte von irgendjemanden. Es gibt einen Baumkronenpfad. Also es ist.
Und was du vielleicht nicht weißt, ist, dass die Eichenstämme schon 1806 einen so großen Umfang hatten, dass die Ivenacker den wertvollen Zuchthengst Herodot in einem hohlen Eichenstamm vor den Franzosen versteckt haben.
Was die alles gemacht haben.
Das ist unglaublich.
Ja. Und vermutlich hat ihn dann sein Viren verraten und der Hengst ist beschlagnahmt worden.
Wie bist du da jetzt drauf gekommen?
Keine Ahnung, wir nutzen die gleichen wissenschaftlichen Quellen.
Wir nutzen die gleichen wissenschaftlichen Datenbanken natürlich.
Ja, genau so ist es. Aber der schaut wirklich, ich habe dann auch auf der BDF, ist wahrscheinlich der Bund der Först, Doktor, ich habe keine Ahnung, also der vergibt es auf jeden Fall, diesen Titel. Und da sind auch auf der Seite auch viele schöne Bilder. Also wenn man mal wieder verreisen kann, dann könnte man vielleicht mal sich hier die Ivernacker Eichen anschauen. Das ist
so relativer Nähe zu Berlin. Wenn wir mal wieder weiter als 15 Kilometer raus dürfen. Ja.
Genau. Ja, das war also, wie gesagt, es gibt noch hier, also ich habe jetzt hier sehr, sehr viel nicht vorgelesen von der Natur des Jahres. Ja, hier der Hering ist Fisch des Jahres, Mais ist das Gemüse des Jahres, die Schlauchalge ist Alge des Jahres, der purpurrote Zwiebelapfel, die Hofheimer Glanzrenette sind Streuobstsorten des Jahres, der Meerrettich ist die Heilpflanze des Jahres und so weiter. Es gibt der Hartholz-Auenwald ist die Pflanzengesellschaft des Jahres. Also es gibt wirklich so, wer sich, das hat mich auch irritiert, ich finde es einerseits cool, dass es so viel Natur des Jahres gibt. Aber wenn du dich so wie ich jetzt da durchklickst auf das Ganze, manche Seiten sind extrem professionell gemacht, ja, also wie diese Vogelabstimmung, manche Seiten wie der Bochumer Verein irgendwas und die Bryologische Gesellschaft. Das klingt
schon wie so ein Webdesign von 1996.
Klingt ja, so ungefähr sieht das auch aus. Und dann kriegst du die einzige Info, die du hast, ist irgendwie so ein eingescannter Flyer im PDF und so. Wo ich mir auch denke, so das, eigentlich wäre das eine ziemlich geile Sache. Also kann man sich so eine große Samstagabendshow, wo der Reihe nach alles vorgestellt wird, hier mit
Promi. Ja, genau, wo dann immer so komische Prominenten, von denen man noch nie was gehört hat, dann so eingeblendet werden, die dann irgendwie so drei Sätze sagen, die irgendwie pointiert sein.
Ja, man kann sowas ja auch gut machen, solche Samstagabend-Shows, ja. Also, das ist eine Wissenschaftsshow der ganzen, oder hier, wenn man Geld dafür kriegen würde, das wäre eine super Podcast-Serie, ja. Du kannst mit aller Natur des Jahres, kriegst du locker 2 bis 3 Folgen pro Monat hin. Und dann gehst du einmal die ganze Natur durch und interviewst Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Was, da gibt's ja über alles, mit Sicherheit spannende Geschichten zu erzählen. Ja, also, das wird halt nirgendwo zentral organisiert und verwaltet, diese ganzen Sachen, wo man mal irgendwie um Geld anhauen könnte und denen sagen könnte, mach das mal. Also das ist die Natur des Jahres gehört reformiert, finde ich. Was ich viel zu spannend ist.
Fast perfektes Schlusswort. Die Natur des Jahres ja, gehört reformiert.
Ja, aber es kommt noch Reklame.
Okay.
Und eine betrifft uns beide, denn ich habe das Jahr 2021 genutzt, um wieder ein neues Instagram-Projekt zu starten, nachdem ich 2019
ja ich habe es gesehen, fand ich gut. Ja.
Genau, und ich habe ein altes Projekt von uns quasi wiederbelebt, nämlich Sternbildung. Das war ja mal ein Podcast, den wir für Spektrum gemacht haben, 12 Folgen, der dann nicht fortgesetzt worden ist. Also über die 12 Folgen kann man sich anhören. Und ich habe mir gedacht, das ist ein schönes Thema, das kann man durchaus auch so umsetzen. Also es gibt jetzt auf Instagram jeden Tag wieder ein Bild von mir gebastelt, gemalt. Diesmal auf einem Kreideglobus anstatt auf einer Kreidetafel. Und zwar das einfach mal
Kreideglobus?
Ja, leider sehr nur einen. Geil. Den gab es mal bei IKEA und gibt es jetzt bei IKEA Österreich nicht mehr, sondern nur noch bei IKEA Deutschland. Ja. Also muss ich mit meinem einen hier.
Wieso, wie viele hättest du denn gerne? Soll ich dir welche besorgen gehen, oder?
Ja, 88 gern bitte. Nee, aber. Nee, ach, das. Ich komme schon
durch. Das heißt, machst 88 Sternbilder durch.
Genau, 88 offizielle Sternbilder gibt es ja. Das heißt, also jeder Punkt am Himmel gehört offiziell zu einem dieser 88 Sternbilder. Das heißt, wenn ich die durchgehe, dann habe ich einmal auf alles am Himmel geschaut und ich mache halt, gehe mal. So doch, also was ist das für ein Sternbild, wo ist es, warum ist es da, wo es ist, warum haben wir das als Sternbild und was gibt es da für interessante Sachen zu sehen. Also wirklich so einmal so ein Kurzüberblick und ich würde mich freuen, wenn ihr mir da folgt, also nicht nur drauf guckt, sondern auch folgt, legt einen Instagram-Account an und ihr braucht ihn auch nicht nutzen, folgt mir einfach, ja, ihr braucht auch nicht hingucken, weil ich hätte wirklich gerne. Du willst einfach
nur Influencer werden.
Nee, vor allem schon, das Problem ist ja bei Instagram, also Instagram hat viele Probleme, aber ein Problem bei Instagram ist, dass man keine externen Links setzen kann auf irgendwas. Das kannst du erst, wenn du 10.000 Follower hast.
Ach was, dann kannst du rausverlinken sozusagen.
Genau, da gibt es diese Swipe-Up-Funktion, da kannst du nach oben wischen und da kannst du irgendwo rauslinken. Und das ist halt dann, wenn du halt irgendwie Influencer bist, kannst du da halt irgendwie Krempel verkaufen oder sowas. Ja. Und ich würde es aber gerne nutzen, da kann ich zum Beispiel halt auf unsere Podcast-Folgen verlinken oder auf irgendwie andere Sachen. Also ich würde das gerne haben.
Und einfach, wenn man 10.000 für ist doch auch
blöd. Genau. Und ich gräb's irgendwie seit einem halben Jahr bei 8.500 rum und dann gehen wieder 10 weg und dann kommen wieder 10 dazu und das pendelt hin und her. Also folgt mir doch mal irgendwie, dass ich die letzten 1.500 noch voll krieg für dieses Projekt. Das legt Accounts an und ja. Das wünsche ich mir. Und dann gibt es noch was, das betrifft jetzt auch dich, aber eigentlich nicht wirklich. Obwohl, es könnte uns auch betreffen. Es ist Ö3, der Radiosender in Österreich. Ja, also so ein, ich weiß nicht, ob man in Deutschland Ö3 kennt.
Popwelle, ne?
Ist es so? Ja, also ist es so der Pop-Kanal. Ja. Also jetzt nicht Ö1 ist der Kultursender, FM4 ist so der Jugendsender, Ö2 ist so, sind die Regionalprogramme mit der Humpdada-Musik und Ö3 ist halt so Pop-Radio, ja, öffentlich-rechtlich. Mhm. Und die vergeben einen Podcast Award und zwar für österreichische Podcasts, aber soweit ich das verstanden habe, muss nur mindestens eine Person Österreicher sein. Also man könnte theoretisch auch das hier. Weil
Österreich so klein ist, dass er so wenig produziert wird.
Ja, aber was ich halt besser, das ist quasi hier ein Award, der wird, da muss man nicht, ist keine Abstimmung im eigentlichen Sinn, sondern es gibt eine Jury. Mhm. Und diese Jury entscheidet nach was auch immer und bezieht aber auch mit ein, wie oft ein Podcast nominiert worden ist. Das heißt, es gibt also einen Link, wo man nominiert, dann schreibt man irgendwie hin, warum der Podcast cool ist und irgendwie seinen Namen und so und nominiert den dann. Und ich freue mich natürlich, wenn ihr meinen Podcast Sternengeschichten oder das andere, das Universum nominiert oder auch hier die Wissenschaft, weil ich ja hier auch Österreicher bin. Aber prinzipiell würde es mich einfach freuen, wenn ihr dort Podcasts und Österreicher Podcasts oder Leute, Podcasts unter Beteiligung von Österreicherinnen und Österreichern nominiert, die mit Wissenschaft zu tun haben. Weil immer, wenn ich jetzt hier so Podcast-Listen sehe, habe gerade wieder eine gelesen in der österreichischen Fernsehzeitschrift, die Top-Podcast des Jahres. Das sind immer nur Promi-Podcasts und Comedy-Podcasts und irgendwie True-Crime-Podcasts und sowas, was ja eh auch okay ist. Die gibt es ja und die sind ja auch durchaus nicht alle schlecht. Mhm. Aber es gibt halt auch so viele andere Podcasts als die, die eh schon jeder kennt. Ja. Und es gibt so viele so gute Podcasts aus der Wissenschaft und die haben diese ganzen, die haben die alle nicht auf dem Schirm, weil das halt ja, das eine ganz andere Bubble ist.
Ja, also
nominiert da Wissenschaftspodcasts, gerne die von mir, gerne die von uns, aber einfach Podcasts aus der Wissenschaft, damit diese Jurys und auch bei allen anderen Aktionen, die jetzt kommen, wenn ich es noch finde, wenn es geben wird, werde ich das auch dazu aufrufen, einfach, dass halt gezeigt wird, dass ein Podcast halt auch was anderes ist als Promis, die irgendwie Witze machen oder irgendwie über Verbrechen erzählen. Ja, da gibt es andere Sachen auch noch und das wäre schön, wenn man das entsprechend die Leute erreicht, die Podcasts über solche Awards populär machen wollen. Das wünsche ich mir. Und der Link zum Nominieren ist in den Shownotes auffindbar.
Florian Freistetter, vielen Dank.
Vielen Dank, Holger.
Und euch vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Wer redet, ist nicht tot.